Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei, das bin ich, der Justin Hombach, und mein lieber Podcast-Kollege, der
Fabian Ratzak. Servus Justin.
Fabian, grüß dich. So, wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns, über den wir mal reden wollten, mal wieder eine Folge nur über unseren Gast machen, ein Porträt quasi, und zwar ist das einer der, ich sag mal, derzeit im deutschsprachigen Raum einer der krassesten Gitarristen, die wir momentan hier haben, nämlich der liebe Rafael Trujillo. Rafael Trujillo. Rio. Ah, Mist, ich wollte doch üben. Dieser Nachname. Hallo Rafael.
Hi, war schon
Hi,
gut.
Rafael. Hallo. Hi. Hallo Rafael. Ja, der Rafael, den meisten vielleicht bekannt als Obscura-Gitarrist und für die krassesten Sachen, die er da gemacht hat. Ich selber habe mal ein paar Sachen versucht zu spielen. Es ist wirklich eine extreme Inspiration, deswegen bin ich auch sehr froh, dass er heute hier ist. Ein kleiner Fanboy-Moment für mich, weil ich schon ein großer Rafael-Fan bin. Aber ja, und wir wollen heute mal über ihn, über sein Leben, seinen Werdegang, seine Arbeit bei Obscura und vor allem auch sein neues Projekt Obsidious sprechen. Deswegen bedanken wir uns herzlich, dass du hier bist, Rafael. Ich hoffe, dir geht's gut. Und genau, dann würde ich sagen, Rafael, wir fangen mal ganz von vorne an, ganz am Anfang. Wie hat das eigentlich bei dir angefangen mit dem Gitarrespielen, mit dem Musikmachen? Wie kam es dazu bei dir?
Wie kam es dazu? Ja, relativ simpel. Also ich hatte, ich habe angefangen mit Flöte erstmal so mit, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, so dieser klassische.
Der Klassiker.
Aber schon früher Bezug, dann auch 5 Jahre.
Ja, ja, klar, definitiv. Also meine Mutter hatte immer musikalische Früherziehung auch unterrichtet und unterrichtet auch Flöte und Gitarre, macht viel mit kleinen Kindern und so und arbeitet im Kindergarten und genau, sie hat mich dann auch immer schon mitgenommen in die Arbeit und ich bin da halt stundenlang daneben gesessen, habe zugehört immer, wie sie unterrichtet hat. Also das waren so meine ersten musikalischen Eindrücke sozusagen. Und dann habe ich schnell alles Mögliche ausprobiert. Also wie gesagt, Flöte, Schlagzeug, Gitarre, dann auch später. Und ganz viel Klavier, das war am Anfang mein Hauptinstrument.
Cool.
Also das hatte ich angefangen mit 7 ungefähr. Und dann habe ich das weiter durchgezogen, bis ich dann 16 war ungefähr, sehr intensiv. Und als ich ungefähr 10, 11 war, habe ich dann Gitarre angefangen zu spielen. Auch so ein bisschen klassische Gitarre und so. Und E-Gitarre war dann mehr so ein Nebenbei sozusagen irgendwie. Hatte da auch immer wieder Privatlehrer und dann, ich bin auch aufs musische Gymnasium gegangen in Salzburg. Das ist so das Musikgymnasium dort in der Gegend und genau, so kam ich dann auch in Berührung direkt mit Theorie und Gehörbildung und diese ganzen Sachen. Und das hat sich herausgestellt, dass es halt für mich eine Leidenschaft war, also jetzt was Theorie und diese ganzen Sachen betrifft, mich damit auseinanderzusetzen. Und genau, und dadurch, dass das auch alles klassisch war in der Schule, ich habe dann auch viel Chor gesungen und so, war eigentlich das eher mein Background und mit Klavier. Und dann hatte ich aber angefangen, immer in Metal-Bands zu spielen. Als E-Gitarrist sozusagen, dann.
Ich dachte schon mit Klavier. Wäre mal eine coole Mischung.
Ja, mit der Flöte natürlich.
Genau. Flötensoli.
Ja, genau.
Also die du hattest quasi die klassische geballte Ladung direkt am Anfang.
Ja, genau.
Und was ja auch sehr cool ist, da hast du ja direkt vieles schon in die Wiege gelegt bekommen quasi.
Ja.
Sehr cool. Wie hat es denn dann mit dem Metal angefangen? Weil ich glaube, The Metal wurde wahrscheinlich im Gymnasium dann oder in der klassischen Ausbildung wahrscheinlich dann eher nicht so praktiziert, sondern das ist ja immer so der rebellische Weg, der da rauskennt. Das kennt einer selber ja auch. Wie hat es bei dir so angefangen mit dem Metal? Wie kam das da so in den Kontakt? Oder wo kam dann, wodurch kam diese Affinität zu dann doch der härteren Musik?
Und welche Bands hast du gehört zu der Zeit?
Ja. Ja, okay. Naja, das hat angefangen mit, also mein Vater, der Schallplattensammler ist und CD-Sammler, hat sich immer für progressive Musik aller Art interessiert und hört das auch viel. Und genau, er hat mir dann halt eines Tages irgendwann so Sachen gezeigt, so AC/DC, Iron Maiden und so. Und das hat dann so mit 10, 11 Jahren halt begonnen, dass ich das für gut empfunden habe, sozusagen. Und genau, und so kam auch dann die E-Gitarre irgendwie so nebenbei dazu. Das war genau in dem Alter und das hat dann tatsächlich angefangen. So AC/DC, Iron Maiden und dann sehr bald auch Dream Theater. Das waren so meine ersten. Damals hatte ich auch noch keine Musik mit, also härtere Musik, also mit Growls oder so. Das war dann noch zu heftig mit 11 Jahren irgendwie.
Konnte man da nicht schlafen, ne?
damals noch, kann ich mich noch erinnern. Aber ich habe dann immer gesucht auf YouTube, da gab es immer so Compilations, so Progressive Metal Band Compilation oder so. Da habe ich immer nach Bands gesucht die ganze Zeit. Und genau, und dann kam ich auch in Berührung mit anderen Leuten, auch aus der Schule. Da gab es dann nicht viele, die auch so Musik mochten, sozusagen. Da ist man dann ziemlicher Einzelgänger sozusagen.
Das sind irgendwie alle, ne? Das ist man, glaube ich, in jeder Schule.
Ja, 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 genau. Und ja, habe dann angefangen, so in Metal-Bands so nebenbei auch zu spielen und genau, habe dann neben meinen klassischen Auftritten halt auch mal im Rockhaus in Salzburg halt gespielt.
Sehr cool, und, genau. Ja. Also der Rock- und der Metal-Kontakt war schon sehr früh, gerade der progressive Kontakt schon sehr früh, also mit 11 schon Dream Theater zu hören, das ging bei mir auch erst mit 15 los, aber mit 11 waren damals bei mir Eiffel 65 von einem Blue Double Die Double Die ganz, ganz groß angesagt. Oh, ja, sehr gut. Der Crazy Frog war natürlich mit Ex
und Jamba natürlich sehr groß.
Das Jamba Spar. Aber klar, die Polyphon-Klingeltöne waren damals der Hit. Das ist da schon mit Dream Theater anzufangen, ist natürlich auch schon eine sehr frühe, sehr großartige Bildung natürlich. Gibt keine bessere Bildung als Dream Theater natürlich.
Ja, ich habe dann auch angefangen, so Soli zu lernen und so, bin dann immer an den schnelleren Läufen, die dann eher später im Solo gekommen sind, dann immer natürlich gescheitert. Aber genau, zumindest die Anfänge habe ich immer.
Hast du die Sachen selber rausgehört oder hast du da so Tab-Bücher, so was man früher gemacht hat, oder wie bist du da rangegangen?
Auch, ja, also viel auch rausgehört, aber auch, ich meine, es gab, also wie ich da angefangen habe, schon Guitar Pro und Ultimate Guitar und so.
Stimmt, ja.
Das war dann so die Hauptquelle sozusagen.
Ja, aus der Generation bin ich ja auch noch. Das hat, glaube ich, einiges vereinfacht. Aber dann hast du ja quasi so denselben Werdegang hingelegt. Das erinnert mich zum Beispiel, also jetzt gerade sehr an Jason Richardson zum Beispiel. Ich glaube, der hat einen sehr ähnlichen Werdegang. Sehr früh Gitarre und sehr früh Dream Theater und so. Ich glaube, da ist der Werdegang nicht ganz unähnlich.
Ja, definitiv. Ja, ich meine, ich glaube, er ist ein Jahr älter als ich oder so. Wir sind derselbe Generation sozusagen.
Ja, ja. Wie bist du da rangegangen auch an so trickigen Passagen? Hast du damals schon, sag ich mal, eine Affinität auch für entwickelt, dieses, ich sag mal, Zähne durchbeißen und immer weiter üben und immer Lust haben, ein bisschen weiterzukommen, ein bisschen schneller zu werden? Oder kam das alles mehr irgendwie so ein bisschen auf dich zu, dass du dir dachtest, ach, alles kein Problem, spiel ich alles runter ohne Probleme?
Nee, also ich habe schon gemerkt, irgendwie rechte Handtechnik, das ist jetzt nicht da, wo ich das haben will und so, habe dann immer herumprobiert, alle möglichen Sachen und Dinge ausprobiert Aber meine Lehrer konnten mir da auch nicht so wirklich helfen. Ich hatte, bin natürlich dann auch geprägt worden von anderen Privatlehrern, die mir dann natürlich auch Sachen gezeigt haben und so, auch was Musik betrifft und mich dazu motiviert haben, diese Dinge auch zu machen. So, ja, hey, ja, okay, du findest Dream Theater cool, ja, lass uns mal einen Song spielen oder so. Und dann habe ich das halt für den Unterricht geübt und so. Also da gab es natürlich auch immer wieder Motivation von außen. Aber was technisch, also Technik betrifft, habe ich natürlich viel gearbeitet und lang gebraucht und ich würde auch für mich behaupten, dass der richtige, ja, also da, wo es Klick gemacht hat, sozusagen, der richtige Durchbruch mit meiner Technik war dann eher, als ich dann angefangen habe zu touren mit Obscura eigentlich tatsächlich.
Ach was, okay. Ach doch. Okay, das ist interessant, dass das erst, ich sag mal in Anführungsstrichen, so spät quasi dann Klick gemacht hat. Ja. Aber klar, da merkt man dann wahrscheinlich
durch
wieder,
das dass viele spielen wahrscheinlich
die, auch, durch das viele Spielen,
durch das viele Spielen und das Üben, also durch das, dass man das so viel üben muss, dass auch das Zeug dann, gab es dann keine andere Möglichkeit. Und auf der Bühne hast du keine andere Möglichkeit, als das zu spielen, so wie es ist.
Also, ja, so sieht's aus.
Du kannst dann nicht das mal sagen, na, warte mal kurz, bitte 10 Beats langsamer.
Ja, sehr gut. Mal kurz nochmal irgendwo reinspielen. Ja, genau. Ich mach das Lied nochmal, okay?
Genau, ja.
Das ist dann halt wirklich, da wird man ins kalte Wasser geschmissen.
Ja, ja, aber ich habe natürlich davor auch, ich hatte dann auch beim Martin Miller noch Unterricht, das war auch davor noch, der hat mir auch sehr viel weitergeholfen, was das betrifft. Und ich habe also von Anfang an immer versucht, irgendwie Kontrolle, also das war schon, als ich so mit 12 schon irgendwie so Soli nachspielen wollte, immer war sehr genau, also mit Metronom und so, war sehr genau, dass man da jeden Ton auch hört und so. Es gab halt einfach noch eine offensichtliche Obergrenze und ich habe das auch bei manchen anderen Gitarristen gesehen, die manchen ist das so ein bisschen egal, die versuchen dann einfach so schnell wie möglich zu picken und einfach die linke Hand dazu zu bewegen, aber das hat irgendwie für mich nie funktioniert so. Da habe ich dann immer gedacht, okay, da trifft man dann auch so ein bisschen
Glückssache dann, ne?
Ja, so ein bisschen zufällig. So.
Ja.
Und deshalb hat sich das wahrscheinlich dann auch erst zu spät entwickelt, weil ich das dann halt auf kontrollierteren Art und Weise versucht habe, irgendwie.
Aber es ist ein ganz interessanter Aspekt auch, weil du halt von vornherein dir die Kontrolle sehr wichtig war, du da vielleicht ein bisschen längeren Weg für die Geschwindigkeit gebraucht hattest, aber dann quasi in der Kontrolle die Geschwindigkeit gewachsen ist. Ja. So, und dann hattest du, das Endresultat war dann wahrscheinlich deutlich besser. Anders wie bei mir zum Beispiel, ich war einer, der sehr früh auf Geschwindigkeit gegangen ist und wo dann der Punkt der Kontrolle auch erst irgendwann in meinen Anfang 20ern kam. Und da war das dann ein bisschen schwieriger aufzuholen, sage ich mal. Dass man das dann wieder unter Kontrolle bekommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Der Kontrolle bekommen hat, dass halt, und da struggle ich immer noch mit, dass halt, wenn du was pickst oder wenn du was machst, dass da wirklich jede Note natürlich sitzt und auch, ich sag mal, aus dem Impuls heraus sitzt und flüssig sitzt. Ja,
ja,
aber definitiv. Das ist ja ein ganz schöner Werdegang, ja. So sollte man es eigentlich machen. Das ist eigentlich
ob es so einen Optimalfall gibt. Ist auch bei jedem.
Wahrscheinlich ist es auch bei jedem.
Ist bei jedem anders. Ist ein bisschen anders. Ja. Genau, jeder auch so, wie er, denke ich mal, Spaß daran hat. Es gibt ja auch die Leute, die halt, ich sag mal, auch dann schnell frustriert sind, wenn sie halt so viel Zeit auf eine Sache fokussieren, aber dann kommt es vielleicht eben später und alles.
Ja.
Also jeder auch so, wie es für ihn am liebsten ist, genau. Jetzt hast du gerade schon deinen Unterricht bei Martin Miller angesprochen. Der Martin ist ja ein gern gesehener Gast bei uns in der Show, hat mich auch eines Abends mal ziemlich betrunken gemacht hier mittendrin. Der
Sack. Ja, ich habe einige Folgen, also nicht, ich glaube nicht alle, aber ich habe einige Folgen gehört auch cool. Von euch mit ihm.
Oh, Was war denn das so, was ihr da inhaltlich gemacht hattet? Also ging es da noch wirklich um Technik und Kontrolle oder war das viel Improvisation? War das Vorbereitung zu Obscura? Zu Obscura werden wir gleich auch noch ein bisschen kommen in Detail, aber mal kurz zu dem, was du mit Martin gemacht hast. Vielleicht, dass du da so ein bisschen sagen kannst.
Ja, also, boah, das war alles Mögliche. Also erstmal, das war vor der Obscura-Zeit natürlich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war 2014 oder 15, wo das angefangen hat. Und damals wollte ich explizit mich vorbereiten, weil ich hatte das MGI gemacht, genau, das habe ich ausgelassen.
Ah, okay.
Mhm. Das MGI in München, das habe ich dann 2014 abgeschlossen. Genau, ich habe Schule abgebrochen, das ist vielleicht auch noch interessant.
Kenne ich, habe ich ja auch.
Genau, ich bin dann mit 16 raus und habe dann mit 17 das MGI angefangen, habe das direkt durchgezogen, ist ja so eine Privat-Uni sozusagen. Und dann wollte ich an die Hochschule oder ans Konservatorium und da habe ich halt mich umgeschaut und so. Und ein Traum war natürlich auch immer Amerika.
Klar, wer hat das nicht, den Traum, ins GIT oder ins Berkeley zu gehen?
Allerdings, ja, genau. Und dann war es so, dass in Europa, also für mich kam dann irgendwie das Konservatorium in Amsterdam in Frage. Mhm. Und da habe ich mich dann vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung. Und in dem Zuge habe ich auch Martin kontaktiert und ihm für Lessons angefragt. Und da hatte ich dann regelmäßig Lessons, also tatsächlich einmal die Woche zum Teil und dann alle zwei Wochen mal. Und wir hatten da angefangen mit so Sachen wie There Will Never Be Another You, Chordmelodie und, und so Geschichten. Und er hat mir halt da überall weitergeholfen. Und es ging dann natürlich auch später ums Picking und er hat mich auch auf diese Idee gebracht, es so zu pushen auch. So, also nicht, weil wenn man langsam übt, wird man auch das langsam gut beherrschen, aber nicht schnell spielen können. So,
ja, genau.
Das war bei mir auch so die Erkenntnis, okay, ich muss die Hände irgendwie schnell bewegen, damit es auch irgendwie funktioniert, weil sonst man wird immer nur das gut können, was man tatsächlich macht. Und wenn man dann nie über diese Grenze hinausgeht, man muss diese Grenze irgendwie durchbrechen, auch wenn das am Anfang nicht so cool klingt, aber man muss es machen, um dann da auch ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und
ein bisschen so wie Laufen und Sprinten, ne?
Ja, genau. Der Martin sagt ja ganz gerne, genau. Als 100-Meter-Läufer trainierst du auch nicht die Geschwindigkeit, wenn du Marathon läufst.
Richtig, quasi. Ja, ja, genau. Ja. Und er konnte das super vermitteln irgendwie. Und genau.
Ich glaube, wir alle haben das so ein bisschen von Martin. Wir sind ja alle so ein bisschen Schüler von Martin. Fabian wir war ja auch lange, alles, ich habe auch Stunden bei Martin gehabt.
Ja, ja, genau.
Allmächtige Martin.
Er hat das alles geprägt.
Ja. Aber cool. Wie ging es denn dann weiter mit Obscura, beziehungsweise bevor Obscura für dich überhaupt Programm war? Hattest du dich da schon mit der Art der Musikrichtung, dem Tech Death oder auch speziell dem Death Metal auseinandergesetzt? War das schon von vornherein was oder bist du da so ein bisschen durch Obscura reingewachsen?
Also da bin ich so ein bisschen reingewachsen, wobei progressiv war ja immer schon meins, also Nekrophagist und so, also das war schon viel Musik, die ich auch tatsächlich gehört habe. Dann später definitiv. Ja, und dann kam irgendwie, ich hatte dann schon den Sebastian kennengelernt, schon vorher noch.
Sebastian Lanzer,
genau, der Schlagzeuger.
Ehemalige Schlagzeuger. Ja, genau.
Und er hatte mich dann auch, als sie einen Gitarristen gesucht haben, vorgeschlagen.
Cool.
Und genau, dann habe ich die anderen kennengelernt, habe da so ein Audition-Video gemacht.
Genau, das gibt's ja auch auf YouTube.
Genau, das gibt's auch auf YouTube. Und ja, das war tatsächlich zu der Zeit, wo ich in Amsterdam war dann. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und hat sich alles gut ergeben, sozusagen. Mhm. Und ja, die Musik kannte ich natürlich vorher schon.
Das ist schon mal ein großer Vorteil, ne, wenn man die schon gut kennt, die Musik.
Ja, da will ich eine kurze Anekdote reinwerfen. Ich habe mich auch mal bei Obscura als Gitarrist beworben, und zwar als der Christian damals ausgestiegen ist, 2014. So, und die Story war folgendermaßen, dass damals habe ich Jazz studiert in Frankfurt, und ein Kommiliton von mir, ein Bassist, kam an und hat gemeint, boah, ey, schau dir mal die Band an, die suchen einen Gitarristen. Und ich wusste halt nicht, wer Obscura war. So, weil ich halt damals im Tech Death, ich bin halt erst durch die Akroasis in den Tech Death reingekommen, und ich dachte halt, irgendwie, der hat mir eine E-Mail-Adresse gegeben, das war die vom Steffen, der hatte die wohl damals irgendwie Facebook-Post ausgehändigt oder so, und ich dachte, das sei eine lokale Metal-Teenager-Band und hab die halt dann dementsprechend auch so angeschrieben von wegen, ey, ich studiere Jazz, Mann, ich bin voll cool, hab die mal Bock zu Jam und alles. Und dann kam auch nur vom Steffen so zurück, ja, nee, ist nicht ganz das, was wir suchen. Und dann habe ich das auch erstmal so gegoogelt, Christian Münzner? Ex-Necrophages? Oh, okay, das ist also Obscura. Das war, glaube ich, das ist so die Worst Audition-E-Mail, die man hier versenden kann. Geil. Die war so voll so, ey, ich studiere Jazz, Mann, soll ich euch noch was beibringen?
Mega.
Geil.
Ja, deswegen ist es immer sehr vorteilhaft, sich vorher mit dieser Band auseinanderzusetzen, wo man sich...
Ja, definitiv, möchte. Definitiv. Nein, ich kannte das vorher schon. Also die Omnivium kannte ich wahrscheinlich sogar besser als die also ich kannte das Zeug jetzt nicht auswendig, aber so Vortex, Omnivium und diese Songs, die habe ich tatsächlich auch... Teile dieser Songs auch schon, also so Riffs mal irgendwo rausgepickt, weil ich war halt immer auf der Suche nach irgendwie Zeug zu spielen und habe das immer gern gemacht. Und genau, von daher war das natürlich für mich super cool, so dann das auch so echt zu spielen und nicht nur im Schlafzimmer.
Ja, klar. Absolut. Klar. Hast du da so eine spezielle Routine gehabt, wie du die Sachen draufgezogen hast oder einfach durch...
Also zu der Zeit hatte ich das einfach nur, also so viel wie möglich geübt. Ich habe dann später erst Routinen entwickelt, wo das dann zum Touren ging und so. Mhm. Aber wo ich angefangen habe, also auch für die Audition und so, das habe ich einfach nur viel
geübt. Immer gespielt.
Ich meine, du bist ja schon in sehr große Fußstapfen, sag ich mal, reingetreten, die zum einen von Christian Mützer, wo ich momentan ein Lied von singen kann, wie schwer das sein kann, dort reinzutreten in die Fußstapfen. Und dann natürlich die von Tom Geldschläger, der ja nochmal eine ganz andere Art und Weise hat, Gitarre zu spielen. Ja. Mit dem ich ja auch schon mal länger ein Interview hatte und auch schon Sachen gelernt habe. Ich glaube mal aber, als du da eingestiegen bist, gab es halt auch wahrscheinlich noch keine Tabs oder irgendwelche Transkriptionen von seinen Soli und den ganzen Kram.
Ja,
wie war das so für dich? Das musstest du dann alles wahrscheinlich raushören, das ganze Akkuasis-Solo und die Tapping-Sachen als. Oder hast du ab einem gewissen Punkt gesagt, ich mache jetzt was Eigenes einfach darüber?
Also, das ist so eine Kombination. Also viele Dinge musste ich tatsächlich raushören. Also im Endeffekt habe ich dann alles rausgehört. Aber richtig umgesetzt, weil er auch viel Fretless-Gitarre gespielt hat und so, da gab es auch Dinge, die irgendwie nicht so, die für mich nicht so gut funktioniert haben, oder die ich nicht so umsetzen konnte, wie ich das wollte, und dann habe ich irgendwie mein eigenes Ding draus gemacht. Also für die Soli jetzt, weil der Rest der Songs ist ja eh relativ klar fix, aber es gab ein paar Fills immer wieder zwischendrin oder Soli, die, das habe ich dann da angelehnt, auch zum Teil, dass ich die Melodie irgendwie so übernommen habe und dann anders phrasiert habe. Also das habe ich viel gemacht. Aber ich habe natürlich auch das Akkuasis-Solo, das habe ich dann auch, da gab es auch eine Zeit, wo ich da mir gedacht habe, okay, ich kann da auch ein bisschen improvisieren drüber und so, das war auch cool live. Aber letzten Endes habe ich mir dann gesagt, okay, na, ich spiele das einfach jetzt so und hau das einfach runter, das ist dann safe, irgendwie so. Und habe das dann auch so gemacht. Also ich habe dann am Ende dann schon alles fix ausgeschrieben gehabt. Also und oft war es eine Kombination aus dem, was er gemacht hat und meinen Sachen. Und oft habe ich einfach auch das so gut wie möglich einfach gespielt.
Ich finde auch immer die Frage, ist ja auch schwierig, was die Fans da noch erwarten. Ne? Das ist so der innere
Konflikt. Genau, da wollte ich, wollte ich gerade drauf angehen. Am Anfang hast du ja auch eigene Soli geschrieben. Und ich glaube, da hast du ganz vielen Leuten hast du da leid getan, weil halt vielen in Kommentaren auf YouTube dann kam, er soll doch das Original-Solo spielen und solche Sachen. Ich habe das damals ganz gut mitverfolgen können, weil das war nämlich die Zeit, wo ich mit Obscura, sag ich mal, vom Hörner eingestiegen bin. Dann hat man die Live-Videos gesehen, 2016, von so einem Festival gerade. Da hast du irgendwie dann auch ein paar Sachen anders eingespielt, was auch mega geil war, aber die Kommentare darunter waren halt
nervig, klar. So das war natürlich, die Leute wollten natürlich die Solos hören, so. Und dadurch, dass ich auch so diesen, also musikalisch anderen Background hatte, auch jetzt mit Jazz und so, dachte ich, okay, es ist sicher cool, wenn man irgendwie hin und wieder was anderes macht live, aber den Leuten taugt das überhaupt nicht.
Naja, das ist schwierig
teilweise. Das ist keine Metal. Also es ist schwierig, weil klar, vor allem gab es ja auch ansonsten keine Live-Shows mit Tom. Der hatte ja die Platte aufgenommen und dann bist du ja quasi, es hat sich ja Tom gesplittet und du bist dann ja eingestiegen.
Genau, aber das gibt's tatsächlich auch nur im Metal-Bereich.
Metal, ne? So. Ja, genau.
Also jetzt,
im Jazz wird keiner hingehen und sagen, spiel
auch das Original. Genau, sehr geil.
Spiel doch mal das Original.
Spiel die Original-Improvisation.
Ja, genau. Von 1998,
bitte. Ja, genau. Nee, das stimmt. Das ist auch echt nur so eine Metal-Sache. Im
Rock-Bereich
ist man da auch freier. Ja, aber da habe ich das Gefühl, dass man auch, kann man freier sein.
Aber nicht, wenn du so Sachen, Guns N' Roses oder so, wenn so eine Coverband, kannst du keine anderen Soli spielen, weil die sind teilweise so drin im Song, ne?
Schon, aber jetzt, wenn man sich irgendwie so Satriani oder so ansieht, der hat ja auch viele Improvisationsparts dann irgendwo drinnen.
Ja, gut, teilweise das stimmt.
Ja. Oder wo es jetzt nicht ganz schlimm ist, wenn man halt das Lick ein bisschen anders spielt, als es im Original ist.
Genau.
Aber gerade im Tech-Death hast du halt, glaube ich, dann viele Musiker, Polizisten da sitzen und sagen, das war aber ein übermäßiger Lauf.
Das geht aber nicht. So.
Genau, mit erhobenen Fingern. So.
Ja. Genau. Ja, das ist halt manchmal ein bisschen ärgerlich. Es gibt halt ein wenig Freiheit, außer man nimmt sich die Freiheit, weil jetzt Christian wird ja jetzt auch da, die spielen ein paar Stücke vom alten Album, aber der macht da auch seine eigenen Soli drüber. Und ich glaube, bei ihm, dem ist es mittlerweile egal, ob dann die Leute halt auch meckern oder nicht meckern.
Wahrscheinlich auch nicht meckern.
Du warst ja ganz neu. Dich kannte ja auch damals keiner so in dem Sinne. Das macht es ja auch nochmal ein bisschen schwieriger.
Das ist auch schwierig, weil dann bestimmt kommen diese ganzen Vergleiche und was eigentlich Quatsch ist, ne? Aber ist halt so. Ne?
Ja, das stimmt.
Gab es denn damals oder gibt es jetzt auch in der Tour-Karriere, sag ich mal, von Obscura irgendeinen Riff oder einen Lick oder irgendwas, wo du dir immer gedacht hast, oh Mann, was bin ich froh, wenn das rum ist. Das ist so gerade das Ätzendste überhaupt. Wie zur Hölle hast du Mortification of Vulgars dann das Ende live spielen können? Ich verstehe es immer noch nicht. Ne?
Also ehrlich gesagt, diese Dinge fallen mir um einiges leichter, weil das habe ich selbst geschrieben. Es war dann so eine Erleichterung auch, wo wir dann angefangen haben, die Luvium-Songs, also von der neuesten CD sozusagen, Songs zu spielen, weil ich die auch größtenteils geschrieben habe. Und vor allem die Leads ich geschrieben habe. Und das waren immer die schwierigen Dinge. Also die Sachen vom Chris, also wenn wir ältere Sachen gespielt haben, die konnte ich ganz gut nachvollziehen und gut spielen. Das lag irgendwie gut in der Hand.
Der Chris kommt da ja auch nochmal von der, ich sag mal, gleicheren Schule auch
irgendwie. Ja.
Also so dieses Shredding, dieses 80er-Jahre-Ding auch so ein bisschen sehr stark.
Ja, da gibt's einfach so Shapes, die irgendwie cool liegen auch.
Genau, die
so
gut funktionieren, klar. Ich glaube so, die Sachen, die der Hannes hat ja früher, also der ehemalige Schlagzeuger hat ja auch viel früher aufs Korrekt geschrieben, das soll ein bisschen ekelhafter gewesen sein, weil er halt Schlagzeuger ist und wahrscheinlich manchmal nicht genau wusste, wegen dass manche Griffe nicht ganz funktionieren, wobei er kann ja auch Gitarre spielen. Aber ja, die Sachen von Christian, die liegen da ein bisschen einfacher in der Hand,
das stimmt. Ja, das war dann
machen auch gut, manchmal musikalisch auf einem anderen Level auch anders Sinn, sage ich mal.
Und auch harmonisch irgendwie geht das ins Ohr meistens und hat man das auch gut drinnen so. Aber klar, es gab auch Riffs vom vom Hannes, die man dann natürlich lernen musste. Und dann, ja, es gab so ein paar Sachen auf der Akroasis, die ich persönlich, ja, also da hätte ich Dinge vielleicht, da haben einige Dinge für mich nicht ganz so viel Sinn ergeben und dann kostet mich das natürlich mehr Zeitaufwand und Arbeit, das zu verstehen und das dann auch umzusetzen. So,
ja.
Genau.
Ja, das macht, wie gesagt, sehr viel aus, dass man aus demselben, wenn man Sachen nachspielen möchte oder für Bands vorbereitet, dass man aus demselben, sag ich mal, Background auch irgendwo herkommt.
Ja.
Und dann merkt man, dass die Schreibweise vom Tom sehr geil ist, aber auch eben sehr individuell ist auf eine Art und
Weise.
Das habe ich damals tatsächlich. Das ist ja auch geil, weil du lernst halt wieder was Neues.
Natürlich.
Ne?
Man lernt auch wieder was Neues.
Ja, kostet halt Zeit, das ist der Nachteil.
Genau, es ist halt, wenn du halt irgendwie, wenn es heißt, in 4 Wochen geht's auf Tour.
Ja.
Wie viel Zeit hattest du so dazwischen, als es dann hieß, okay, du bist bei Obscura und wir gehen auf Tour?
Ja, also das war die erste, also wir hatten das Musikvideo gedreht im Oktober 2015 war das und dann die erste Tour war dann im März, glaube ich. Also ein paar Monate so.
Ja gut, aber die gehen auch schnell rum. Das ist
ja, und hart. Wir haben dann auch angefangen zu proben, dann im Januar. Und das geht alles viel schneller, als man glaubt. So.
Das ist immer so.
Ja. Und ich hatte damals ja auch noch kein Equipment dafür. So. Das musste ich alles noch checken, weil ich hatte, also ich hatte schon Equipment, aber nicht für dieses Setup. Das war ja extrem aufwendig mit Click-Track und In-Ears und dann und dann alles digital gesteuert und so. Also da musste ich dann auch noch das richtige Setup sozusagen zusammenbauen.
Ja, das ist auch nochmal anstrengend, dann, weil du hast dann ein neues Setup, du musst dich da wieder reindenken,
musst dich
damit auskennen und Hut ab. Mhm. Was hast du davor gespielt für Equipment?
Davor, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Das ist ewig her. Keine Dinge, die, also das mit dem Equipment, das ist bei mir extrem langsam gewachsen. Ja, also,
das kenne ich.
Ich hatte angefangen mit, also ich hatte auch eine Zeit lang so ein Orange-Top und Box, also das eher so rockigeres Zeug, mit dem wollte ich das jetzt nicht spielen, so zum Beispiel. Dann, was habe ich da gespielt? Auch so hin und wieder so Plugins dann ausprobiert und alles Mögliche, aber ich hatte ja zu der Zeit keine Metalband, mit der ich live gespielt habe, und habe anderes Zeug wieder verkauft gehabt und von daher habe ich mir dann wieder ein extra Setup zugelegt, quasi extra für diese Situation.
War dann damals XFX, was du benutzt hattest?
Oder? Na, damals, das waren Engel Amps.
War doch der Engel Amp, okay.
Mhm. Ja, genau.
Also, ja, Obscura sind ja bei Engel, genau.
Die, ich ja auch.
Ach, du bist auch noch
bei Engel? Ja, ich bin noch bei Engel, auch das neue Obsidius-Album kann man wahrscheinlich auch noch zu sprechen, habe ich auch Engel benutzt. Engel.
Cool.
Sehr cool.
Gab es im Engel dann da was im Digitalbereich oder war das Amp-technisch dann doch alles analog? Weil ich wüsste jetzt gar nicht, ob Engel irgendwas Digitales hätte.
Also, sie konzentrieren sich eigentlich hauptsächlich auf Amps, so analoge Amps. Wobei sie haben jetzt dann, ich habe jetzt hier auch diesen, im anderen Zimmer, diesen kleineren, Amp, den sie vor kurzem erst rausgebracht haben, da kann man auch direkt reingehen. Das kann ich quasi direkt ins Interface rein und aufnehmen. Das ist extrem cool. Also ich werde da wahrscheinlich auch noch ein Video oder sowas dazu machen. Genau, also sie entwickeln sich stetig weiter. Das ist cool. Also und man kann auch mit denen gut cool reden, so was da jetzt kommt oder was sie planen oder dass man auch irgendwie Feedback gibt und so, die sind da extrem cool.
Cool, ja, das gut. Klingt gut. Ja, ich wollte mich mal mit denen auch nochmal auseinandersetzen.
Ja.
Aber das hat mich immer mal so ein bisschen gehindert, wenn Firmen nichts haben, wo du direkt reingehen kannst. Weil ich halt ich habe halt Camper gewohnt und bin schon immer der digitale Mensch. Bei mir ist halt zum Aufnehmen wichtig. Wenn du jetzt sagst, die haben da mittlerweile was, das sollte ich mir mal genauer angucken.
Ja, unbedingt. Ja, ich habe ja auch ewig XFX verwendet. Ich habe es auch hier noch in meinem Home-Studio sozusagen und verwende es für, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Sachen oder Pre-Productions oder irgendwas, wenn da irgendwas, oder irgendwelche Effekte oder sowas.
Geht schnell dann wahrscheinlich auch.
Ja, also ich habe das hier noch drinnen und habe auch teilweise live mit Obscura damit gespielt, aber ich habe mich dann ausschließlich eigentlich auf Engel und auf Neural DSP konzentriert jetzt. Also ich bin ja auch Neural DSP Endorser und ich nehme auch viele Sachen so auf. Cool. Also ich verwende das als Plugin dann. Genau.
Cool. Ist jetzt auch schwer im Kommen, ne? Neural DSP meine ich oft zu sehen und viel
zu sehen vor allem. Ja, ja, die machen gute auch Sachen. Extrem viel.
Ja, ja. Ja, krass. Das Quad Cortex ist auch noch so eine Sache,
genau, die ich mir mal angucken das wollte. Das verwende ich auch, ja.
Geil. Ach, geil. Für die Effekte geil. Dann quasi und
ja, das verwende ich, das ist momentan so mein Setup für, also ich spiele ja auch noch so lokale Jazz-Gigs und so Zeug und das verwende ich jetzt anstatt eines analogen Pedalboards, da mache ich halt die Simulationen aus und verwende es nur für die Effekte, das ist momentan cool. So.
Ja, cool, cool.
Ja, ich glaube, Thema noch Effekte sind die alle mittlerweile schon ziemlich gut.
Ja.
Wird bei uns auch noch. Ein Thema, wo Fabian nur mal erklärt, wie Effekte funktionieren.
Wie ein Paddleboard funktioniert.
Wie Paddleboard funktionieren. Doch. Ich kenne ja vorher nur Line 6 genau. Und Line fertig. Und
Line 7.
So, wir kommen mal wieder zurück zu Obscura. Wir wollen mal so ein bisschen auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, das Diluvium-Album. Das war ja so dann das Album, wo du mitgeschrieben hast, du mitgewirkt hast, wo man auch stilistisch auch einen, ich sag mal, kleinen Bruch noch mehr mitbekommen hat, ein Album, was mir sehr, 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 sehr gut gefallen hat, weil ich fand immer, das war wie Dream Theater auf Death Metal, so von den progressiven Elementen und alles. Wie war das die Songwriting-Recording-Session für dich? War das viel als Band, viel mit du, Sebastian und Linus oder wie hat der Steffen sich da integriert? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
Also, da war ich ja schon eine Weile in der Band und so und da war das alles relativ easy mit der Kommunikation. Also, ich habe viel in Kooperation mit Sebastian geschrieben und wir haben auch natürlich alles hier, ich nehme das immer hier auf, mit Cubase, Pre-Production gemacht und immer Files hin und her geschickt und immer per Skype und so uns unterhalten und genau, ich habe quasi einfach hier meine Riffs aufgenommen und die habe ich dann weitergeschickt, der Sebastian hat dann Drums dazu programmiert und so ging das hin und her und dann haben wir Feedback geholt von den anderen, von Linus und von Steffen auch. Und genau, dann hat auch Linus seine Songs irgendwie gebracht und dann haben wir ja da herumgeschraubt und so war das ein langer Prozess und genau auch Steffen, von Steffen kamen oft komplette Songs, wobei wir immer an einzelnen Parts tatsächlich auch gearbeitet haben und er hat oft komplette Songs abgeliefert, wo wir dann nur wo ich dann zum Beispiel irgendwie ein Riff geändert habe oder so. Aber ansonsten war das damals so, dass er eher so aus unseren Sachen sozusagen so ein bisschen herausgehalten hat und dann eher so sein eigenes Ding gemacht hat. Es hat auch gepasst irgendwie und genau, weil wir haben ja dann das Album auch so recorded tatsächlich. Ja, also wir haben dann er hat seine Songs aufgenommen, also beide Rhythmusgitarren, weil die muss man ja immer doppeln. Und ich habe alle Gitarren aufgenommen zu den Songs, wo ich die Pre-Production auch gemacht habe. Genau, und so war dieser Songwriting-Prozess im Grunde.
Weil ich kann das Album auch nur, ich sag mal, jedem empfehlen, wenn es darum geht, auch nochmal im technischen Death Metal so eine richtig geile Band-Symbiose und Band-Zusammengehörigkeit zu hören. Das ist mir aufgefallen, als ich Diluvium zum Beispiel gecovert habe, wie genial, ich sag mal, Läufe von dir, die in Quintolen sind, mit der Bassdrum von Sebastian zusammenspielen und wie das wirklich darauf aufeinander abgestimmt ist, rhythmisch. Und eine Idee nicht halt einfach nur, ich sag mal, gerade Quintolen ist jetzt nicht einfach nur eine gefühlte 16-Triole nur langsamer, sondern halt wirklich als Quintole gesetzt und halt als musikalische Idee funktioniert. Da kann ich echt, wer sich nicht damit auskennt, auf alle Fälle mal jedem dieses Album ans Herzen legen. Da sind ganz viele so mega geile Spielereien drin, wo sowas passiert.
Ja, definitiv, da ist einiges drinnen, ja.
Ja. Habt ihr dann euch im Studio getroffen oder habt ihr dann quasi zu Hause recorded oder wie habt ihr das?
Wir haben also für die Pre-Production alles von zu Hause aus gemacht und dann auch immer uns auf Skype getroffen. Skype-Sessions gemacht. Und dann, also im Studio war eigentlich schon alles fertig dann. Da kamen dann nur noch die Vocals, kamen erst dann drauf im Studio tatsächlich. Das haben wir nicht vorher recorded.
Cool. Okay. Und wie kam es denn dann zum Ausstieg von Obscura? Was hat dich dazu bewegt oder wie hat sich das ergeben?
Also es kam dann so weit, das war dann kurz vor dem, oder während des ersten Lockdown war das dann, Corona, genau, wir hatten noch eine Tour gespielt direkt davor.
Mhm. Genau.
Genau, und dann haben wir, es ging dann irgendwie ums neue Album, ums nächste Album, Songwriting und alles Mögliche und wir hatten dann auch versucht, also wir hatten dann verschiedene Ideen irgendwie uns zu verwirklichen und wir haben uns dann irgendwie zu dritt tatsächlich entschieden, okay, wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen sozusagen und haben das dann so zu dritt entschieden und gesagt, okay, wir machen ein neues Projekt, weil wir wollen so nicht weitermachen.
Es war quasi aus stilistischer, ich sag mal, unterschiedlichen Ansichten. Das Steffen wollte wahrscheinlich, oder kann ich mir so vorstellen, ein bisschen wieder zurück ins Oldschoolige, was sie ja jetzt auch machen mit den letzten Singles. So. Gerade die letzte Single ist ja wirklich sehr, ich sag mal, geil, aber oldschoolig. Yeah. Und eher mit Obsidious, ihr fährt ja eher die Schiene, wie es bei Diluvium damals war.
Ja, 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 ja. Ja, es, also mit Steffen war es dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwie schwierig. Also auch ich habe mich dann nicht mehr so gefühlt, als wäre ich Teil der Band, sondern ab einem gewissen Punkt war das dann mehr so Sessionist so ein bisschen und ich wollte mich aber mehr einbringen und es wurden viele Entscheidungen getroffen, wo wir nicht involviert waren, also vor allem Sebastian und ich, weil der Linus war ja noch länger in der Band, bei dem war es ein bisschen anders. Aber wir wurden in viele Dinge nicht eingeweiht und so und dann wir mussten aber unser ganzes Leben haben wir irgendwie so danach gerichtet, weil so eine Band kostet einfach so ultra viel Zeit. Und wir haben alles danach gerichtet und dann wollten wir da auch irgendwie Mitspracherecht haben. Was früher auch, wie ich eingestiegen bin, damals auch alles irgendwie immer gut funktioniert hat, aber es gab dann irgendwann einen Punkt, wo das dann nicht mehr war und dann haben wir gesagt, hey, wir machen was, wo wir auch sagen können, was wir, also wo wir über die Zukunft der Band mitentscheiden können, sozusagen, das war uns sehr wichtig. Und dann haben wir, genau, somit haben wir uns dann dazu entschieden.
Ja, wie sagt man so schön, eine Band ist halt auch wie eine Beziehung. Ne? Man muss viel dafür tun und man muss aber auch das gleiche Mitspracherecht haben.
Allerdings
sonst wird es einseitig.
Richtig, genau so ist es, ja.
Außer du bist wie eine gekaufte Beziehung. Du bist
in der Session. Dann hast du das Session geil. Du musst das natürlich auch mögen dann.
Ja, dann musst du das machen, was dir vorgelegt wird.
Genau. Ja. gibt's das? Sollte ich mich mal... bevor wir nochmal kurz zu Obsidious kommen, wollte ich nochmal kurz auf deine kleine Zeit bei Panzerballett drauf eingehen, weil du hast ja mal bei Panzerballett gespielt, den lieben Jan hatten wir ja auch mal hier in der Sendung gehabt, vor einem Jahr ungefähr. Die sind ja jetzt auch wieder auf Tour. Genau. Wie war das noch so für dich? War das nur so aushilfsweise oder hast du ab einem gewissen Punkt gesagt, okay, zeitlich klappt das einfach nicht mehr, weil das halt ja auch, ich meine, Obscura ist ja schon auf einem Level schwer und Panzerballett ist ja nochmal auf einem anderen Level schwer. Also, ja. Das alles unter einem Hut zu bekommen, ist ja auch nicht schlecht.
Ja, also es war, wie fing das an? Also genau, Jan hatte ein Weihnachtsalbum geschrieben. Und die Arrangements, die er dafür geschrieben hat, waren für 3 Gitarren vorgesehen. Und dann musste er einen weiteren Gitarristen engagieren und er hat mich kontaktiert damals. Das war, glaube ich, 2017 oder hat er mich schon davor kontaktiert. Auf jeden Fall 2017 haben wir die erste Tour gespielt sozusagen. Mhm. Da war der Joe noch mit an, auch mit dabei auf der Tour, der Joe Dobelhofer und der Jan. Also wir haben da zu dritt gespielt, 3 Gitarristen. Mhm. Und genau, so kam das dann. Da habe ich dann das komplette Programm gelernt und wir haben das dann live gespielt. Und dann kam es zum Line-Up-Wechsel in Panzerballett auch relativ schnell nach dieser Tour, glaube ich, oder eine Zeit danach. Und da hat er dann auch Sebastian mal kurz ausgesetzt, weil ich weiß nicht mehr genau, er hat ja auch ein Kind bekommen und lauter so Sachen.
Genau.
Privatleben. Und Jan hat dann ein anderes Line-Up zusammengestellt, um dasselbe Programm dann im Jahr darauf nochmal zu spielen. Es war so ein Weihnachtsprogramm. Mhm. Und das haben wir dann gespielt. Da war dann der Joe nicht mehr dabei. Aus, ehrlich gesagt, weiß ich nicht welchen Gründen, aber ich war da irgendwie nicht so involviert. Jan hat mich da einfach engagiert und ich habe gesagt, okay, cool, bin dabei.
Irgendwie so. ist ja easy, gar nicht mit links.
Ja, ich habe schon mal eben. Ja, genau, dann haben wir dasselbe Programm nur ein bisschen mit anderen Leuten gespielt, live auch wieder 2018. Und dann 2019 tatsächlich nochmal. Und das war einfach so programmabhängig. Dann kam wieder ein neues Programm und dann da jetzt mit dem Planet C, das neue Album, da gibt es wieder andere Songs und so. Und da hat er dann wieder ein anderes Line-Up. Und jetzt spielt eben der Joe.
Der spielt wieder, ne?
Spielt jetzt diese Tour wieder und der Sebastian spielt ja jetzt auch wieder.
Genau.
Und also wenn dieses Weihnachtsprogramm wieder kommt, irgendwann, dann wird er mich wahrscheinlich wieder kontaktieren. Ansonsten ist Joe nach wie vor der offizielle Panzerballett-Gitarrist sozusagen. Mhm. Also ich bin da quasi dann eingesprungen sozusagen.
Also quasi immer für das Weihnachtsprogramm. Alle Jahre
wieder.
Zur Weihnachtszeit. Genau. Kommt der Raphael mit seinem Schlitten.
Yeah.
Genau. Aber sonst, hast du andere Projekte noch derzeit am Laufen neben Obsidious? Oder ist gerade dein Main-Focus komplett auf dem, was bei Obsidious passiert?
Ja, das ist natürlich mein Main-Focus. Wir haben ja auch jetzt ewig an dieser Albumproduktion gearbeitet, das ja im Frühjahr rauskommt. Jetzt kommen noch ein paar Singles raus davor. Genau, das ist definitiv mein Hauptprojekt. Aber ich spiele, wie gesagt, auch nebenbei viele kleine Projekte, auch von denen man überhaupt nichts hört, weil das auf Social Media entweder nicht präsent ist oder also mal da irgendwie ein Gig, mal da, halt sehr lokal. Genau, und also ich habe auch eine Funk-Fusion-Band, die Mashed Peas heißt, von denen gibt es tatsächlich auch ein Album auf Spotify.
Cool.
Aber jetzt sonst versuche ich mich dann auch mehr auf mein eigenes Zeug zu konzentrieren, weil ich habe ja noch große Pläne sozusagen.
Oh, cool, kann ja uns doch vieles erwarten. Ein Raphael Trujillo Soloalbum.
Ja, vielleicht.
Ein Raphael T. Soloalbum.
Genau.
Ja, cool. Aber genau, mal kurz zu Obsidius auch zu kommen. Ihr hast ja schon gesagt, ihr seid da gerade in der Albumproduktion. Schon seit, ja, ich glaube, das Album hatte ihr letztes Jahr im April quasi. Nach dem Ausstieg habt ihr das ja quasi alles angekündigt.
Genau. Richtig?
Und ihr seid auch wieder beim Victor von Triptychon,
ja,
im Studio, wenn ich das
genau
richtig gesehen habe. Genau, da habt ihr auch schon die alten, also da wurden ja die Obscura-Platten ja auch schon aufgenommen, die letzten. Die neueste jetzt nicht, aber die
genau
letzten, ja.
Genau,
genau. Genau, ist das dort wirklich auch ein Recording-Prozess ein bisschen oldschooliger oder ist das fürs Mixen und Reampen und ihr nehmt alle weiterhin zu Hause bei euch auf?
Teils, teils. Also ich habe alles in meinem Home-Studio aufgenommen. Wobei, bei der Produktion war es tatsächlich so, dass fast jeder, also der Sebastian hat ja auch sein eigenes Studio, in dem er das aufgenommen hat, und der Linus auch und unser Sänger, der Javi, auch. Und wir hatten auch die Pre-Production eigentlich, also die war schon sehr nah am Endergebnis dran, auch mit Vocals und allen Effekten und drum und dran. Also das war dann einfach nur mehr so alles nochmal neu aufnehmen und dann in die Session rein und das halt mixen. Das war eigentlich dann die größte Herausforderung für Victor. Hm. Und für uns natürlich auch, weil wir sehr genaue Vorstellungen davon hatten schon, was wie passieren soll und so. Hm. Genau, aber das war dann eher ein, also das Mixing ist, also das Mixing ist eigentlich das, was im Studio passiert ist.
Hm. Klar, hm. Erster cool. Moment ist, glaube ich, generell so bei den meisten Produktionen tatsächlich.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Man kann heutzutage so viel zu Hause machen.
Ja.
Was mich interessieren würde und vielleicht den meisten Zuhörern auch, was spielst du denn so momentan? Was sind deine liebsten Gitarren, sagen wir mal so? Und was benutzt du dafür? Hast du für das neue Album benutzt?
Also für das neue Album habe ich, also von den Gitarren, ich spiele natürlich Kiesel-Gitarren, wie wahrscheinlich viele wissen. Für das Album habe ich hauptsächlich, also bis auf einen Song habe ich alles gespielt mit der Kiesel Osiris, Siebenseiter. Das ist mit so einem roten Finish, genau. Mhm.
Ein, das ist quasi deine Main-Gitarre.
Genau,
quasi.
Meine Main-Gitarre ja, ist genau ja diese hier. Das ist ein Headless-Modell. Liegt extrem cool in der Hand und ist alles
leicht ja, auch vom Gewicht oder
sehr, ja, ist auch leicht und
ist auch nicht uninteressant, ja, ne, wenn du die ganze Zeit auf der Bühne stehst
ja,
und
ja
dich viel bewegen musst und ja.
Ja, ja, genau. Ja, ich habe fast alles mit der eigentlich aufgenommen. Und das ist meine Main-Gitarre. Dann habe ich noch die zweite Main-Gitarre sozusagen, meine Sechsseiter, das ist das Greg Howe Model.
Ach, geil.
Das ist cool, die ja. GH3. Nennt sich die.
Die benutzt du dann für die Fusion-Sachen wahrscheinlich.
Genau, für alles, auch für viele Clean-Sachen und also für alles, was halt nicht Riffing ist, so. Genau.
Sehr cool. Genau, jetzt Kiesel-Endorser, bei Kiesel bist du. Hast du auch mal ein Video gemacht mit dieser abgefahrenen X-Gitarre?
Genau,
die,
genau.
Ich weiß gerade nicht mal, wie sie heißt. Hyperion?
X-Type, ne? Haben sie die genannt.
X-Type.
Genau. Und ja, mit der habe ich auch, ein Song habe ich auch mit der tatsächlich aufgenommen.
Okay, cool.
Ja, das war im Kopf.
Ja, also wir können sehr gespannt sein auf das Obsidius-Album. Nächstes Frühjahr hast du jetzt genannt, weil hoffentlich kommt es dann auch, also, das klingt immer so, hoffentlich kommt es dann aber auch raus, nächstes Frühjahr. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern ich meine, sind die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir es damit rechnen können, oder?
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, es hängt nur ein bisschen von der Tour-Situation ab, tatsächlich, weil, also Plan wäre, eine Tour zu spielen, direkt nach dem Release. Und das wollten wir natürlich davon auch ein bisschen abhängig machen, aber es kommt definitiv also wenn keine Tour stattfindet, glaube ich auch, dass, also das hängt dann vom Label ab. Ich glaube auch, dass die das raushauen wollen und im allerschlimmsten Fall schreiben wir ein zweites Album und gehen nicht auf Tour, aber wir werden mal sehen. Das ist alles.
Natürlich schön, das alles auch live zu sehen. Solange es nicht bedeutet, dass der Linus währenddessen nicht bei Tony das End live spielen könnte. Dann, so lange ist alles gut. Weil das ist ja ein derselbe Bassist, für die es nicht wissen.
Allerdings,
ja. Der Linus von Obsidious spielt ja auch bei Tony das End. Das wäre natürlich, da wäre jetzt auch schwierig. Über jedes Live-Konzert freuen. Außer dann.
Ja, na dann, das werden wir sehen. Aber ihr spielt ja auch jetzt dann irgendwie bald, habt zumindest Pläne, oder?
Also es ist eine Mexiko-Tour in Planung für nächstes Jahr, genau, wenn wegen Corona alles gut läuft und so ein paar kleinere Dinge ansetzen, heißt es für uns auch halt irgendwie dann nochmal was Zweites schreiben oder eine EP noch veröffentlichen oder so.
Ja, genau.
Wir haben auch noch viel Material über vom neuen Album. Ja. Gut. Schön. Ja, sehr schön, Raphael. Dann sind wir auch gleich schon an den 60 Minuten angekommen. Wir bedanken uns vielmal herzlich, dass du da warst. War ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Den Hintergrund vom lieben Raphael mitzubekommen. Und wir freuen uns alle sehr auf das Obsidious-Album. Wer es nicht kennen sollte von unseren Zuhörern hier, checkt auf alle Fälle den Song Iconic aus. Sehr, sehr geil. Vierer-Kombo, was sehr interessant ist. Da noch eine Frage, plant ihr dort aufzustocken oder wollt ihr in dieser Vierer-Kombination, also Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang bleiben?
Also langfristig wäre ein Live-Gitarrist noch ein weiterer angedacht. Aber das haben wir jetzt noch nicht konkreter. Also das ist jetzt mal so die Idee, weil das live dann leichter umzusetzen ist. Ja, erstmal, aber jetzt so das fix, als fixes Bandmitglied haben wir das jetzt, wollen wir jetzt mal so bleiben, erstmal. So ist die Idee.
Klar, verständlich. Das ist auch ein bisschen einfacher dann von der Kommunikation und der Organisation. Da habt ihr es ja schon schwierig genug, dass euer Sänger aus England kommt. Und generell alle verteilt sind. Aber du und Sebastian, ihr wohnt wahrscheinlich relativ nah.
Relativ nah, ja, wohnt ja in Salzburg. Genau. Und ja, genau. Das letzte Video haben wir auch, oder die letzten Videos beide eigentlich, das zweite kommt ja dann erst Ende Oktober, haben wir alle remote aufgenommen. Also wir hatten den Javi tatsächlich noch nie in Person gesehen.
Ja, okay, krass. Wir haben ja unseren Sänger auch noch nie gesehen, deswegen ist so sehr, sehr schöne Parallelen, die da immer dazwischen sind. Linus spielt in Bands, wo man die Sänger noch nie
getroffen hat. Ja, genau.
Aber es gibt sie.
Es gibt sie, ja, anscheinend.
Genau, es gibt die Sänger. Ja, sehr schön. Wir sind alle sehr gespannt darauf. Auf alle Fälle das mal auschecken. Wenn ihr mehr über Raphael hören wollt, schickt ihm auf Instagram, YouTube, Facebook. Überall ist er präsent. Gebt euch das Diluvium-Album von Obscura. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und ihr, dann würde ich sagen...
Eine kurze Sache, wenn jemand auf dich zukommen möchte für Lessons oder so, das geht alles.
Ah ja, genau.
Ja,
genau.
Unbedingt. Also für Lessons, da hängt immer davon ab, wie eingespannt ich bin. Aber es gibt auf meiner Website, wenn man da reingeht, so ein Kalender, wo man sich eintragen kann, das ist relativ easy. Also genau, also Lessons einfach melden oder sonst mich einfach anschreiben. Für jegliche Art von Session Work oder Lessons bin ich eigentlich immer zu haben, sozusagen.
Super.
Sehr cool. Sehr gut. Gut, dass du dran gedacht hast, Fabian, das noch zu erwähnen. Deswegen macht man das hier zu zweit. Sehr schön. Dann bedanken wir uns bei unseren Zuhörern auch da draußen fürs Zuhören und fürs fleißig Unterstützen. Wenn ihr bei iTunes seid, guckt doch mal bitte vorbei und gebt vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt einen lieben, netten Kommentar, damit, wie gesagt, die beiden nur bösen Kommentare, die da derzeit noch stehen, ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten. Ihr könnt es nicht oft genug sagen. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Nachmittag, Abend oder morgen, wann auch immer ihr das hier gehört habt. Und auf Wiederhören.
Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.